HR Info im Gespräch.
Mit Katrin Göring-Eckardt. Mit ganz ruhigen Schritten kommt Katrin Göring-Eckardt aus der Kälte in Berlin-Mitte in die Wärme des Hauptstadtstudios. Rotes Jackett, schwarze Hose, nur eine rot-grüne Kette um den Hals könnte Hinweis auf das Wahlziel der 46-jährigen Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl geben. Göring-Eckardt telefoniert. Sie gibt ein Interview. Ruhig, ein bisschen reserviert, kurze Antworten. Seit ihrer Wahl zur Spitzenkandidatin am vergangenen Samstag hat sie vor allem das getan, Interviews gegeben. Wie viele, das weiß sie nicht, sagt sie. Aber sie gibt gerne Interviews, wie dieses mit HR Info. Hauptstadtkorrespondent Jens Borchers.
Katrin Göring-Eckardt, nachdem sie gerade ins Spitzenduo der Grünen Partei gewählt worden ist, ganz formal sind Sie Bundestagsvizepräsidentin. Was sind Sie denn jetzt eigentlich innerhalb der Partei? Sind Sie eine Spitzenfrau? Sind Sie eine Frontfrau?
Na, Front ist mir zu militärisch, Spitze ist mir zu einsam. Also, wir haben mit der Urwahl gesagt, wir wollen Spitzenkandidatinnen, Spitzenkandidaten wählen. Und insofern ist das der Titel, das der Name, die Spitzenkandidatin. Und dann gibt es noch den Spitzenkandidaten, also wir sind ein Team.
Haben Sie jetzt mehr Einfluss in der Partei?
Ehrlich gesagt ja, und zwar deswegen, weil das genau so auch aufgeschrieben worden ist und damals beschlossen worden ist, dass wir nämlich als Spitzenkandidaten, Kandidatin mitverantwortlich sind für den Wahlkampf. Und das bedeutet natürlich für die strategische Ausrichtung etwas, für die inhaltliche Ausrichtung. Und insofern ja, das ist auch tatsächlich ein Amt, was nicht nur irgendwie für die Plakate schön ist, sondern was auch die Richtung mitbestimmen soll, inklusive der Parteitagsbeschlüsse über das Bundestagswahlprogramm natürlich.
Haben Sie schon was bestimmt an der Richtung seit vergangenen Samstag, seit Sie gewählt worden sind?
Ich bin jedenfalls vieles gefragt worden, was die Vorbereitung zum Beispiel des Parteitages angeht und was die Frage angeht, wie es im Wahlkampfmanagement weitergeht etc.
Haben Sie da schon sehr konkrete Vorstellungen, was Ihnen persönlich wichtig ist?
Mir ist wichtig, dass wir die soziale und die ökologische Frage miteinander wirklich verbinden bei diesem Wahlkampf, dass wir deutlich machen, wir sprechen in einer Sprache, die mit dem Alltag der Leute zu tun hat. Wir haben gerade in dieser Woche ein Gerichtsurteil, wo es darum geht, man muss am ersten Tag seine Krankschreibung abgeben beispielsweise. Ich glaube, das treibt manche Leute sehr viel mehr um als die Euro-Krise, die natürlich für uns ganz zentral ist. Und das andere, worum es mir geht, ich möchte gern einen Wahlkampf machen, der irgendwie nicht bierernst daherkommt, sondern wo man auch in der Kommunikation, wo man miteinander redet und auch mal miteinander lachen kann, am besten auch mal über sich selber.
Wir reden nachher noch ausführlicher gerade über die Sozialpolitik. Ich möchte aber vorher von Ihnen noch ein bisschen was Persönliches wissen. Ist das für Sie eigentlich Ihr politisches Comeback?
Man empfindet es ja selber nicht so, weil ich habe ja die ganze Zeit als Bundestagsabgeordnete gearbeitet, habe mich in meinem Landesverband engagiert, habe Themen bearbeitet.
Das stimmt, aber Ihre Stellung in der Partei war eine andere. Sie sind jetzt in ganz herausgehobener Position.
Richtig.
Insofern.
Und daran gewöhne ich mich jetzt langsam. Und wenn sich hinterher herausstellt, das war ein Comeback, dann können wir darüber reden. Ich habe aber jetzt keine neuen Lieder komponiert.
Was ist denn das Neue daran? Woran müssen Sie sich vor allen Dingen gewöhnen jetzt in dieser ersten Phase?
Naja, gewöhnen muss ich mich daran, dass natürlich einerseits jetzt viele auf mich schauen und wissen wollen, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, dass es viele Erwartungen gibt. Und so ein bisschen daran gewöhnen muss ich mich auch, dass wirklich die Hälfte der Mitglieder dieser Partei, die gewählt haben, gesagt haben, wir wollen dich als Spitzenkandidatin. Das ist schon ein sehr deutliches Votum auch. Und das ist auf der einen Seite total schön und auf der anderen Seite natürlich auch eine riesige Verantwortung.
Sie wissen, dass man von dieser Höhe relativ weit runterfallen kann. Sie waren Fraktionsvorsitzende in den letzten 3 Jahren der rot-grünen Koalition bis 2005. Sie wollten eigentlich weitermachen und dann durften sie nicht. Und sie haben damals gesagt, ich mag keine dieser quäkenden Ossis aus der zweiten Reihe sein. Und dann durften sie nicht weitermachen und sie gingen ins Bundestagspräsidium. Warum?
Ich kann mich gar nicht mehr an das Zitat erinnern, aber es wird stimmen, ist
das
gab.
Geprüft.
Aber es stimmt, was ich wirklich nicht wollte, war irgendwie so die beleidigte Leberwurst aus der zweiten Reihe, die dann hinterher sagt, wie sie es lieber besser machen würde.
Wen haben Sie denn davor?
Das habe ich.
Oder wen?
Na, es gab immer mal welche bei uns in anderen Parteien, die dann gerade als Ostdeutsche das Gefühl hatten, sie sind jetzt zurückgesetzt, weil sie Ossis sind. Das habe ich, glaube ich, auch nie gemacht. Also der Jammer-Ossi bin ich nie gewesen, nie geworden. Und ich habe bei dem Amt der Vizepräsidentin dann sehr schnell gesagt, okay, Ich habe auch was anzubieten, was ich gerne machen würde, aber ich mache es nur verbunden mit einem Thema und habe mich damals dann in die Kulturpolitik gestürzt und habe da, glaube ich, auch eine ganze Menge vorangebracht. Und insofern war das eine gute Entscheidung, auch wenn ich mir es am Anfang nicht gut vorstellen konnte. Aber manchmal geht das Leben ja anders, als man sich das selber vorstellt.
Können Sie sich noch an Ihren Gemütszustand erinnern, als das so tief nach unten ging? Haben Sie das überhaupt so empfunden, dass es nach unten ging?
Das habe ich so empfunden. Also ich habe das Gefühl gehabt damals, das ist jetzt aber total ungerecht. Du hast jetzt hier diese Arbeit gemacht die ganze Zeit und jetzt kommen die ehemaligen Ministerinnen und Minister und die sind jetzt plötzlich wichtiger. Und eigentlich ein ganz normaler Vorgang in der Demokratie. Ich bin auch nicht abgestraft worden. Das war ein relativ knappes Wahlergebnis damals in der Fraktion. Also man muss jetzt gar nicht beleidigt sein, sondern es war einfach eine Wahl und es gab eine Auswahl und dann wurde halt so gewählt. Jürgen Trittin ist ja damals auch nicht gewählt worden als Fraktionsvorsitzender. Und wir haben, glaube ich, beide gesagt, relativ schnell dann. Wir sind jetzt nicht verknatzt, sondern wir machen weiter und bringen das ein, was wir gut können. Und heute sind wir beide an einer anderen Stelle.
Claudia Roth hat im Prinzip am vergangenen Wochenende etwas Ähnliches erlebt. Die ist so richtig vor die Wand gelaufen. Ich drücke das mal ein bisschen lapidar aus. Haben Sie ihr am Wochenende erzählen können, wie Sie sich damals gefühlt haben und wie man da wieder rauskommen kann?
Das habe ich.
Oder reden Sie gar nicht so eng miteinander?
Wir reden miteinander und ich habe auch am Wochenende mit ihr kommuniziert auf unterschiedliche Art. Das habe ich nicht gemacht, hätte ich auch gar nicht machen wollen, ehrlich gesagt, weil das war ja eine Abstimmung über die Spitzenkandidatur und nicht über den Bundesparteivorsitz. Aber gleichzeitig ist es nicht besonders schön, wenn man so ein Ergebnis bekommt. Claudia Roth hat ja selber gesagt, eine Klatsche ist das gewesen. Und
herbe Klatsche.
Dieses Gefühl konnte ich mir ziemlich gut vorstellen und habe dann auch am Montag nochmal zu ihr gesagt, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es dir geht. Aber ich weiß auch, dass du für die Partei wichtig bist. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und das haben damals zu mir auch ein paar Leute gesagt und haben gesagt, jetzt bleib aber hier und mach nicht irgendwas ganz anderes.
Sie bewerben sich wieder dafür, eine Macherposition in der Politik einzunehmen, eine richtige Macherposition. Sie haben das schon mal gemacht. Ich glaube, das war mit Höhen und Tiefen verbunden. Das war, glaube ich, auch teilweise eine ganz schön schwierige Zeit. Da reden wir auch nachher nochmal drüber. Warum wollen Sie das nochmal machen?
Also Macherposition, nein, ich bin nicht gedrängt worden. Ich habe das schon selbst entschieden. Es geht ja immer um die Frage Macher und Macht. Und ich habe sehr viel Freude daran, in der Politik Einfluss nehmen zu können und gestalten zu können. Und das ist der entscheidende Punkt.
Sie wollen den Erfolg, Sie wollen, dass die Grünen stark zulegen. Wenn das alles eintritt, wissen Sie genau, dann sind Sie eine der Ersten, die gefragt wird, ob sie Ministerin werden will.
Und wenn Sie mich das fragen wollen, dann fragen Sie mich das nach den nächsten Bundestagswahlen.
Aber Sie sind sich darüber im Klaren, dass das genau die Frage sein wird?
Dass das eine Frage sein wird, kann man mal von ausgehen. Aber es gibt keinen Grund, da jetzt Zeit und Gedanken und Nerven damit zu verschwenden.
Bei der Urwahl haben Sie sich schriftlich beworben. Und dann stand unter anderem ein Satz drin, über den ich gestolpert bin. Den habe ich eine Kollegin von mir mal nachsprechen lassen.
Manche sagen, ich wäre eine Vertreterin der leisen Töne. Das stimmt beim Singen, aber nicht in der Debatte. Wenn es darauf ankommt, bin ich gerne laut.
Die erste Frage, die dann kommen muss, ist natürlich, was singen Sie?
Ja, ich singe immer leise, weil falsch. Das ist das Entscheidende.
Und was singen Sie?
Von Chorälen bis hin zu Pop, das ist ganz egal. Ich singe auch sehr gern mit. Aber ich darf nicht neben meinen Kindern sitzen. Die sind nämlich sehr musikalisch und für die ist es eine echte Strafe, wenn ich neben ihnen sitze.
Gut, aber der wesentlichere Punkt ist natürlich, wenn es drauf ankommt, bin ich gerne laut. Wann sind Sie das letzte Mal in der Politik richtig laut geworden?
Naja, also ich bin jetzt nicht diejenige, die Türen knallt. Das passiert ganz selten, wissen auch meine Mitarbeiter im Büro. Wenn das passiert, dann ist wirklich was geschehen, wo irgendwie Alarm angesagt ist.
Sie machen das also
aber,
in Ausnahmefällen?
Ja, ich glaube irgendwie alle 5 Jahre einmal, würde ich sagen, so tendenziell. Aber in der Politik, wenn es um die soziale Frage geht, das treibt mich total um. Also wenn Leute, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose diffamieren. Wir haben das mit den Griechen ja gehabt, so nach dem Motto, die sind eigentlich alle faul und liegen auf der faulen Haut. Und das war für mich ein Grund, sehr laut zu sagen, wenn 50% der Jugendlichen in Griechenland, heute ist es in Portugal auch so, in Spanien, wenn die arbeitslos sind, das kann uns nicht egal sein und das können wir denen nicht vorwerfen, sondern da müssen wir was tun. Und das ist so ein Punkt, der mich wahnsinnig aufregt und da werde ich dann sehr schnell auch sehr laut.
Angela Merkel hat im vergangenen Wahlkampf-Auseinandersetzung mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie laut man was sagt, sondern wie überzeugend die Argumente sind.
Stimmt. Und trotzdem darf man sich an der einen oder anderen Stelle auch Leidenschaft erlauben und dann auch mal sehr klar und sehr deutlich werden.
Viele fragen Sie jetzt schon seit einer Woche. Sie stünden für die Öffnung hin zu einer schwarz-grünen Koalition im Bund. Haben Sie irgendeine Ahnung, warum ausgerechnet Sie das dauernd gefragt werden?
Ja, ich weiß es nicht so ganz genau. Also der eine Grund könnte ja sein, dass ich da an der Stelle unideologisch bin und immer sage, lass uns die Inhalte angucken. Wenn man sich die Inhalte anguckt, stellt man fest, da ist nicht Übereinstimmung, die für eine Koalition reichen könnte, aus meiner Sicht. Energiewende, Sozialpolitik, die Art des Umgangs, muss man schon fast sagen, mit Migrantinnen und Migranten, die das beschimpfen, der Sinti und Roma, was wir gerade im Moment erleben, das gehört da alles dazu. Und auf der anderen Seite.
Gilt das für die CDU und ihre Vorsitzende, also die Bundeskanzlerin, oder gilt das für die CDU?
Naja, ich meine, sie ist nicht nur die Bundeskanzlerin, sie ist die Vorsitzende dieser Partei. Und da würde ich mal sagen, so nach dem Motto Elternhaften für ihre Kinder. Auch wenn Angela Merkel das eine oder andere selbst nicht ausspricht, ist völlig klar, sie ist dafür zuständig. Und das mit den faulen Griechen, wir erinnern uns, das ist sie selber gewesen.
Vielleicht hängt es aber dann auch ein bisschen mit dem zusammen, was Sie selber sagen. Gerne nochmal in etwas reinhören würde ich, was Sie fast direkt gesagt haben, nachdem das Urwahlergebnis bekannt geworden ist.
In der Tat glaube ich, dass das, was wir in Baden-Württemberg erlebt haben, dass das, was wir in Stuttgart erlebt haben bei den Wahlen dort zum Oberbürgermeister und viele andere Bausteine, die machen deutlich, dass die bürgerliche Mitte in Deutschland eine bessere Gesellschaft will, dass sie eine Gesellschaft will, die deutlich macht, wir fühlen uns verantwortlich für den Zusammenhalt und nicht nur für uns selbst.
Nicht nur für uns selbst. Sie wollen eine bessere Gesellschaft und Sie sagen, die bürgerliche Mitte will das. Das ist natürlich so ein Begriff, der führt ganz schnell dazu, dass die Leute dann sagen, ja klar, die will Schwarz-Grün.
Nee, das führt dazu, dass die Leute sagen, wir sind enttäuscht von der CDU und von der CSU. Wir haben ja auch bayerische Landtagswahlen, das wird sehr spannend werden im nächsten Jahr.
Und diese Enttäuschten wollen Sie abräumen?
Die haben wir schon in Süddeutschland, die haben wir auch in Schleswig-Holstein gewonnen und das können wir auch im Bund schaffen. Und die werden nicht besonders erfreut sein, wenn wir denen sagen und dann hinterher regieren wieder mit denen, von denen ihr so enttäuscht seid. Aber ich sage nochmal, am Ende kommt es auf die Inhalte an, aber die verantwortlichen Bürgerinnen und Bürger, die man so ein bisschen pathetisch vielleicht als echte Staatsbürger bezeichnen könnte, denen ist es wichtig. Denen ist auch wichtig, wie es den anderen geht, wie es den Nachbarn geht, auch wie es den Nachbarn in der Ferne geht, dass unser Lebensstil häufig auf Kosten derer ist, die am anderen Ende der Welt nicht mehr eigene Nahrungsmittel anbauen, sondern Soja für unseren Fleischkonsum. Und denen ist auch die Frage des Klimas, des Umweltschutzes wichtig, weil das eine Frage ist, die mit der Generationengerechtigkeit zu tun hat. Also können eigentlich meine Enkel auch noch selber entscheiden, wie sie leben wollen? Oder sind sie längst festgelegt auf ein Leben und auf einen Lebensstil, der mit 2 Grad Erderwärmung ganz anders sein wird als unserer heute noch?
Können Sie sich vorstellen, dass das manche als erstens einen sehr hohen Anspruch empfinden, bessere Gesellschaft, das ist wirklich ein Riesenbegriff, das kann man nicht anders sagen, dass da Leute argumentieren, das ist so diese typische Haltung der Grünen, die leben so in ihrer besser verdienenden Welt, das kommt so ein bisschen vom hohen Ross, die bürgerliche Mitte sorgt dafür, dass wir eine bessere Gesellschaft bekommen, dass das ein bisschen als paternalistisch, als arrogant empfunden wird?
Nee, gerade nicht, sondern es geht ja um Freiheit dabei und als Ostdeutsche weiß ich ja ganz gut, wovon ich rede. Es geht darum, dass Freiheit für alle gleichermaßen gilt und nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können. Und das ist der Punkt. Und da geht es auch nicht darum, dass für die bürgerliche Mitte eine bessere Gesellschaft entsteht, sondern es geht darum, dass Menschen in diesem Land Verantwortung zeigen, auch Verantwortung, die nicht mit ihrem eigenen Geldbeutel zu tun hat, sondern auch mit dem, was haben Kinder eigentlich für Chancen, deren Eltern nicht so eine gute Ausbildung haben oder hatten und die heute von Transferleistungen leben. Und danach zu gucken und sich da füreinander verantwortlich zu fühlen, darum geht's. Und das ist nicht von oben herab, sondern da werden wir sehr genau nach der Augenhöhe schauen müssen, weil ich zu denen gehöre, die überzeugt sind, von Leuten, die heute ganz wenig zur Verfügung haben, können wir noch was lernen. Mit welcher Kreativität, die ihr Leben meistern, mit welcher Fantasie die versuchen, ihren Kindern ein gutes Leben, eine gute Zukunft zu bieten. Da muss man einfach mal genau hingucken und nicht nur von oben herab sagen, wir wissen schon, was gut für euch ist. Im Gegenteil.
Genau den Vorwurf bekommen Sie aber auch, weil man Ihnen sagt, Sie haben doch als Fraktionsvorsitzende damals bei Rot-Grün, haben Sie doch diese ganzen Hartz-Reformen mit durchgepaukt. Sie werden von manchen sogar als neoliberal bezeichnet. Sie hätten dazu beigetragen, dass vor allem Ostdeutschland jetzt flächendeckend Niedriglohnland sei. Wie empfinden Sie das, wenn Sie das hören?
Na, das ist absurd. Also wir haben damals fast 5 Millionen Arbeitslose gehabt und es gab auch politische Verzweiflung darüber, dass man das Gefühl hatte, man weiß gar nicht mehr, was man eigentlich machen soll, um dem abzuhelfen. Und da haben wir uns zu Reformen entschieden, zu denen wir übrigens auch gesagt haben, wir wollen sie nach einem Jahr überprüfen. Dazu kam es nicht mehr, weil Gerhard Schröder dann die Vertrauensfrage gestellt hat. Wir wollten die Wirkung überprüfen, diese Reform. Und deswegen sage ich heute auch ganz ruhig, erstens das, was wir ursprünglich als Grüne wollten. Dazu kann ich nach wie vor stehen. Wir haben zweimal verhandelt, einmal mit Wolfgang Clement als Wirtschaftsminister und dann ging die ganze Sache in einen schwarz-gelb dominierten Bundesrat. Das muss man in Erinnerung rufen, mal mitunter. Und das, was wir wollten, dass wir gesagt haben, wir wollen die Leute fördern, wir wollen danach gucken, was sie für Potenziale haben, wir wollen sie sehr viel individueller behandeln. Wir wollten vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe nach wie vor richtig. Und dabei sind verschiedene Sachen passiert. Das eine sind, wir sind Kompromisse eingegangen, die nicht in allen Fällen so waren, also nicht mehr von der Wirkung so waren, wie wir im schlimmsten Fall erhofft haben. Und auf der anderen Seite, wir haben auch eigene Fehler gemacht, ganz klar. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, ja, ist so gewesen und darüber muss man heute auch reden. Ich sage ein Beispiel. Wir haben gesagt, das Schulessen soll nicht mehr vom Sozialamt bezahlt werden, sondern das soll in die Pauschale aufgenommen werden. Das hat dazu geführt, dass nach einem halben Jahr 80% der Kinder abgemeldet waren vom Schulessen, die von Transferleistungen leben. Also ein für mich erstmal war die Idee, die sollen auch selber entscheiden können, wofür geben sie ihr Geld aus. Und ich habe gedacht, das ist so ein großartiges Angebot mit dem Schulessen, da werden alle dabei bleiben. Katastrophale Entwicklung, habe ich mich schon nach diesem halben Jahr wahnsinnig drüber aufgeregt, wie so ein Fehler passieren konnte. Aber er war auch nicht mehr einfach so zurückzuholen.
Ich möchte Sie nochmal mit zurücknehmen. 9 Jahre in den 12. September 2003 und ich nehme Sie mit zu Katrin Göring-Eckardt und einem Interview, was sie gegeben hat.
Wir belasten nicht die Ärmsten der Armen, sondern da haben wir eher Verbesserungen. Also wenn man sich Arbeitslosengeld 2 anschaut, die Zuschläge, die es für Familien gibt, die Zuverdienstmöglichkeiten, die es gibt und so weiter, dann wird es denen besser gehen.
Geht es denen besser?
Was das angeht, was ich da genannt habe, ja, zu der Zeit,
das müssen Sie mir erklären,
ging es ihnen besser, na, weil sie tatsächlich mehr zur Verfügung hatten. Als vorher mit der reinen Sozialhilfe, wo man ja irgendwie alles beantragen musste bis hin zum Wintermantel und der neuen Waschmaschine etc. Also insofern, das stimmte. Und zugleich haben wir aber auch die Situation, dass wir heute tatsächlich viele Menschen haben, die von dem, was sie als Arbeitslohn bekommen, selbst nicht leben können. Und vor allem haben wir eine Situation, dass das andere, also dass man nach Potenzialen guckt, eben nicht funktioniert. In der Bundesagentur ist es an den allermeisten Stellen nach wie vor so, dass Menschen in Formulare gepresst werden. Es gibt auch sehr positive Beispiele, wenn ich an Nürnberg denke, an Dortmund, an andere Städte, wo man sehen kann, man kann auch mit dieser Gesetzeslage echt viel erreichen, gerade bei jungen Leuten.
Sind aber eher die Ausnahme.
Sind leider eher die Ausnahme, aber es sind halt engagierte Menschen, die sagen, ja, mit der Gesetzeslage, die wir haben, können wir das auch machen. Aber ich glaube, da muss man sich jetzt angucken, ich halte inzwischen nichts mehr davon, dass man sagt, die Sanktionen werden schon dazu führen, dass Leute sich mehr anstrengen. Das wissen wir aus den Untersuchungen, die führen nicht dazu. Es führt dazu, dass man mit Leuten darüber redet, was kannst du eigentlich? Und dann sind sie auch motiviert, das, was sie können, einzubringen. Und manchmal ist es genau das nicht, was sie mal gelernt haben oder was auf dem Papier steht.
Heute sagen ganz viele, in Deutschland sind Sachen besser geworden durch die Hartz-Reformen. Meine Frage an Sie, was ist besser geworden für Deutschland durch die Hartz-Reformen?
Naja, erstens muss man sicherlich sagen, wir haben tatsächlich weniger Arbeitslose, ganz eindeutig.
Und das liegt daran?
Und das ist jedenfalls ein Teil davon. Also es wird ja niemand ganz genau feststellen können, was liegt da an der Konjunktur, was liegt an der wirtschaftlichen Entwicklung, was liegt tatsächlich an den damaligen Reformen. Wir haben, muss man auch sagen, nicht mehr so viele Leute, die komplett abgeschrieben sind, weil sie immer nur in dem gleichen Karussell von Sozialhilfe wie sie ja damals hieß, leben müssen. Aber wir haben eben zugleich eine Entwicklung, die wir so auch nicht vorausgesehen haben. Wir haben ja damals gesagt, wir wollen sowas wie Leiharbeit einführen, damit Leute sich ausprobieren können in einem Unternehmen und sind davon ausgegangen, dass Leute sehr schnell übernommen werden. Das Gegenteil ist eingetreten, es werden weniger Leute übernommen, sondern die Leiharbeitsfirmen haben sozusagen inzwischen nicht nur eine eigene Kultur, sondern eben auch viel niedrigere Löhne als die Unternehmen, in die sie Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter schicken. Also auch eine Entwicklung, wo man hinterher sagen muss, das ist ein Versuch gewesen, aber der ist in eine falsche Richtung gegangen. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen, soll man in der Politik bitte auch zugeben und das dann auch verändern.
Finden Sie das eigentlich ungerecht, dass die SPD heute noch auf die Nase kriegt, weil sie die Hartz-Reform an führender Position gemacht hat und die Grünen so gut wie gar nicht?
Ich empfinde es gar nicht so. Also ich glaube, dass auch in der SPD hat es ja immer weiter das Nachdenken darüber gegeben, was daran war wirklich richtig und was daran war nicht richtig. Und dass man das tut, ist in der Politik nicht nur legitim, sondern notwendig, dass man auch guckt, wie wirkt sich das eigentlich aus, was man gemacht hat. Und das ist nicht immer so und oder man muss fast, glaube ich, sagen, oft gerade in der Sozialpolitik nicht so, wie man sich das vorgestellt hat.
Sie treten jetzt vehement für eine Neuauflage von Rot-Grün ein. Grün-Rot wird es wahrscheinlich nicht werden. Rot-Grün, was ist an dieser SPD heute anders und für Sie leichter oder besser zu handhaben als an der SPD der ersten rot-grünen Koalition?
Ich fange erstmal mit den Grünen an. Ich glaube, wir sind deutlich stärker geworden. Deswegen wird das, was wir mit der SPD zusammen machen in der Regierung, auf Augenhöhe sein. Da gibt es auch nicht Beinfreiheit. Die hat sich Herr Steinbrück von den eigenen Leuten gewünscht. Die wird es mit uns nicht geben. Und es gibt in der SPD, das muss man auch klar sagen, Entwicklungen, die näher an das herankommen, was uns wichtig ist. Ich sag's mal in der Energiepolitik. In der ersten rot-grünen Regierung, da war völlig undenkbar, dass Steinkohlesubventionen überhaupt nur abgebaut werden, dass man anfängt, über erneuerbare Energien so zu reden, wie das Herr Gabriel später als Umweltminister gemacht hat, etc. Da werden wir auch noch Auseinandersetzungen haben in der Wirtschafts- und Klimapolitik, weil die SPD nach wie vor ja auf Industriepolitik setzt. Das sehen wir anders. Also da wird der Streit nicht ausbleiben, ganz klar. Auch in der Rentenpolitik, sicher. Wir sagen ja sehr deutlich, wir wollen an Aspekten der Generationengerechtigkeit festhalten, die auch heißt, wenn Leute sehr viel länger leben, dann sollen sie auch länger arbeiten, unter der Voraussetzung, dass es diese Jobs auch gibt. Dass es in der SPD tendenziell im Moment anders beschlossen ist, noch nichts, werden wir sehen. Aber wir wollen die ja auch nicht heiraten und wir wollen auch nicht eine Partei werden,
aber
sondern
wir wollen nur miteinander
regieren. Und insofern ist es dann auch der hoffentlich produktive Streit. Aber Sie haben mich ja gefragt, was ist anders? Und anders ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass auch in der SPD jetzt klar ist, wir sind nicht die auf irgendwelchen Unfall basierende entfernte Ortsgruppe der SPD, sondern wir sind eine eigenständige und sehr selbstbewusste Partei. Und da hat sicherlich sowas wie Grün-Rot in Baden-Württemberg auch einiges zu beigetragen.
Sagt die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt im Gespräch mit HR Info. Das Interview als Podcast und weitere Informationen auf hrinforadio.de.